Herzlich willkommen zur 33. Folge des Blood Sugar Lounge Diabetes Podcasts. Heute bin mal wieder ich, Ramona, am Start und bei mir ist Lisa. Hallo Lisa.
Hallo.
So, ich bin quasi mega raus nach der langen Sommerpause, die wir hatten. Ich hoffe, dir geht's ganz genauso. Und ich hoffe, unsere Zuhörer freuen sich jetzt schon auf eine vermutlich sehr wirre Episode.
Es wäre dann schon die zweite in Folge. Ich glaube, in der ersten waren Katharina und ich auch sehr verwirrt. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr lange gebraucht, um wieder reinzukommen. Ich hoffe, heute ist es ein bisschen besser.
Ja, das glaube ich ganz bestimmt, denn ich habe schon die knaller Überleitung. Lisa, deine Verwirrtheit lag doch nicht etwa an einer Hypoglykämie.
In dem Moment nicht, nein. Aber tatsächlich bin ich bei Hypos doch sehr verwirrt.
Ja, kenne ich irgendwoher. Glaube ich, beziehungsweise ich bin da eher nicht so ganz entscheidungsfreudig. Aber um es nochmal ausdrücklich zu sagen für die findigen Zuhörer hier, es geht heute um Hypoglykämien und auch vielleicht die Angst vor Hypoglykämien, was man da tun kann, wie man da wieder so ein bisschen rauskommt. Genau. Wir hoffen, ihr habt Bock auf das Thema. Wir nämlich schon. Nur auf die Hypos nicht.
Es ist die Blood Sugar Lounge.
Blood Sugar Lounge?
Blood Sugar Lounge.
Ich glaube, ich könnte über das Thema Hypo im Allgemeinen alleine schon Stunden sprechen, weil ich gefühlt, glaube ich, schon alles mal so mitgemacht habe, was so eine Hypo mit sich bringen kann.
Erzähl, was meinst du genau?
Also, ja gut, es gibt ja so die normalen Hypos, sage ich mal, die man so im Alltag einfach mal hat und wo man dann schnell was isst. Die äußern sich ja manchmal einfach schon anders. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt manchmal Hypos, die stecke ich total leicht weg und esse dann einfach schnell was und es hat sich gegessen. Dann gibt es natürlich die Hypos mit Hypo-Fressflash, wo man einfach so lange isst, bis die Symptome aufhören. Dann habe ich auch so Hypos, wo ich wirklich richtig verwirrt bin, als wäre ich angetrunken und rede wirres Zeug. Aber auch hin bis zu Hypos mit Bewusstlosigkeit, Krampfanfällen, Krankenhaus, alles schon da gewesen.
Okay, das ist natürlich die krassere Variante, die man niemandem wünscht. Also tatsächlich, das hatte ich Gott sei Dank noch nicht, dass ich eine Hypo mit Fremdhilfe hatte. Beziehungsweise doch einmal, das war kurz nach der Diagnose, da war ich noch im Krankenhaus und bin halt irgendwie nach dem Mittagessen spielen gegangen. Also da war ich halt 8 Jahre alt und ja, dann rennt man halt raus mit den anderen Kindern. Und irgendwie hatte es von den Krankenschwestern keiner auf dem Schirm, dass ich vielleicht nicht mit, keine Ahnung, wie viel Einheiten aktivem Insulin jetzt spielen gehen sollte. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann dann zurückgekommen bin auf die Station und noch irgendwas gesagt habe von wegen, oh, mir geht's aber gerade gar nicht gut, und dann war ich auch direkt weg.
Hm.
Und ich glaube, so im Nachhinein hat das auch so ein bisschen diese Angst vor Hypos bei mir ausgelöst.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe tatsächlich, fällt mir dazu gerade noch eine Frage ein. Kannst du dich bewusst an deine allererste Hypo erinnern?
Nein. Absolut nicht tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, ich kann mich generell an sehr, sehr wenig von kurz nach der Diagnose erinnern. Hm. Also nur so einzelne Fetzen, wie zum Beispiel, dass es irgendwie Kartoffelbrei gab und ich 4BE essen musste mittags und dann gab es halt 4BE Kartoffelbrei und das ist irgendwie echt viel für so ein 8-jähriges Kind. Oder die Sache mit dieser Hypo, wo ich umgekippt bin. Aber ansonsten so an wirklich viel erinnere ich mich nicht. Kannst du dich an deine erste Hypo erinnern?
Auch nicht so richtig dolle. Ich weiß natürlich, dass mir versucht wurde zu erklären, wie sich das dann anfühlt, wenn es mal soweit ist. Ich glaube, es war auch relativ schnell soweit. Ich glaube, ich fand das damals auch sehr beängstigend, einfach dieses Gefühl. Und wusste da auch noch gar nicht, dass das jetzt eine Hypo ist. Ich glaube, ich habe einfach nur gesagt, mir geht's nicht gut. Und dann haben wir gemessen und festgestellt, okay, der Blutzucker ist zu niedrig. Und da habe ich dann so gelernt, ah, okay, so fühlt sich also eine Unterzuckerung an. Aber ich glaube, das erste Mal, wenn man das so erlebt, da kann man noch so viele Beschreibungen vorher gehört haben. Es ist im ersten Moment dann wirklich gruselig und anders.
Ja, definitiv. Und vor allem, also damals, als wir diagnostiziert wurden, gab es ja noch keine kontinuierliche Glukosemessung oder irgendwas mit Alarmen oder sowas. Also bei mir war es ganz oft so, dass ich es halt erst gemerkt habe, wenn es schon wirklich echt spät dran war quasi. Also irgendwann so bei 50 oder 40, obwohl ich eigentlich nicht so hypo-unaware quasi bin. Also ich merke das schon gut. Aber wenn es halt so wirklich steil bergab geht, ne?
Ich hatte es auch ganz oft so, dass zum Beispiel meine Mama es vor mir gemerkt hat, weil ich dann halt total blass war oder halt auch wirres Zeug geredet habe und glasig geguckt habe. Da hat sie das teilweise sogar eher gemerkt als ich selbst.
Ja, meine auch. Und vor allem, was ich immer hatte, ich wollte dann immer nicht messen. Ich bin dann total bockig geworden. Du auch?
Das weiß ich gar nicht mehr, aber heutzutage werde ich sehr bockig bei einer Unterzuckerung.
ja, ich glaube, das hat das Ganze irgendwie so ein bisschen an sich. Ja, aber bei mir ist es auch tatsächlich so, also manche Hypos, wie du schon gesagt hast, die hauen richtig rein. Das ist gefühlt jedes Mal eine Nahtoderfahrung. Und bei manchen geht's eigentlich. Und ich habe das Gefühl, es ist schlimmer, wenn man so über Stunden so langsam nach unten kriecht und es so gar nicht so richtig merkt. Zumindest geht es mir immer so. Echt? Dass man sich dann irgendwann denkt, da stimmt doch jetzt irgendwas nicht so ganz, weil man so leicht verwirrt ist, bis man dann merkt, ah, ja, ach so.
Da muss ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, weil ich hatte bisher immer das Gefühl, dass so ein richtig starker Abfall fand ich immer schlimmer. Beziehungsweise ich finde halt, wenn man wirklich sehr, sehr stark fällt, dann merkt man halt auch das Fallen an sich. Also selbst wenn man von 300 auf 200 fällt, was ja vom Blutzuckerwert an sich noch viel zu hoch ist eigentlich, aber wenn das halt super schnell geht, dann fühlt man sich trotzdem irgendwie seltsam.
Oh ja, jetzt wo du sagst, ja, das merke ich auch. Das ist wirklich so im Magen, so ein flaues Gefühl.
So ein bisschen wie in so einer Schiffsschaukel oder so, wenn man
ja, stimmt.
Halt zu schnell schaukelt oder keine Ahnung.
Ja, das trifft es aber eigentlich ziemlich gut. Ja. Aber ich glaube, es ist auch wirklich jedes Mal komplett verschieden. Ich glaube, es macht auch wahnsinnig viel aus, was man so tagsüber so getan, gegessen, sonst was hat. Also zum Beispiel, wenn ich direkt nach dem Abendessen eine Hypo bekomme, wenn ich wirklich vollgefressen bin, dann merke ich das nicht mehr. Also wirklich gar nicht. Da kann ich bei 40 sein, ich merke nichts.
Das sind auch so Situationen, wenn man halt gerade gegessen hat und so überhaupt gar keinen Hunger mehr hat und vollgefressen ist. Und dann kommt eine Hypo, dann werde ich wirklich auch oft richtig genervt davon und denke mir, muss das jetzt sein?
Ja, wenn einem schon so richtig schlecht ist.
Ja.
Aber wie ist das denn bei dir gerade mit der Schwangerschaft? Weil die Zielwerte sind da ja schon deutlich niedriger als normalerweise. Hattest du da am Anfang Bedenken, wenn du immer so im eher niedrigen Bereich bist? Oder hast du dich da schnell dran gewöhnt? Wie war das denn so?
Also für mich war es tatsächlich schwierig, dadurch, dass ich ja tatsächlich so ein bisschen Angst vor Hypos auch habe. Habe ich immer darauf geachtet, dass meine Blutzuckerwerte halt generell einfach ein bisschen höher sind. Also ich mag es nicht, die ganze Zeit irgendwie so bei 70, 80 rumzudümpeln. Das ist mir für den Alltag teilweise wirklich zu niedrig. Da bin ich lieber bei 90, 100 oder auch 110. 120 ist für mich auch noch absolut, ja, ich glaube, das brauche ich gar nicht sagen. 120 ist natürlich ein guter Wert. aber schon so bei 80 fange ich an, mich unwohl zu fühlen, auch wenn ich nicht gerade aktiv bin oder so, aber das muss halt nicht unbedingt sein. Und als ich dann gehört habe, in der Schwangerschaft sind die Zielwerte wirklich so 65 bis 95, dachte ich schon so, ja, das kann spannend und interessant werden. Und ich habe auch Wochen, wenn nicht sogar einen Monat dafür gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Und habe auch echt gelitten. Also ich war wirklich so ein kleiner Jammerlappen und fand das gar nicht so cool. Hab mich dann aber, also mein Körper zumindest, hat sich an diese Werte gewöhnt. Und es war dann teilweise so, dass ich eine Unterzuckerung wirklich erst ab 40 nur noch gemerkt habe.
Ach krass.
Und mittlerweile hat sich das Ganze während der Schwangerschaft aber so stabilisiert, dass ich die Hypos mittlerweile schon wieder so bei 50 wahrnehme, manchmal sogar schon wieder bei 60. Und das ist für mich zumindest für den Moment erstmal okay.
Ja, das kann ich mir aber vorstellen, dass das erstmal gruselig ist, weil, wie gesagt, da ist ja nicht mehr viel Luft nach unten, sage ich jetzt mal. Und das, was du angesprochen hast, dass du dich so bei 80 im Alltag eigentlich schon unwohl fühlst, das kann ich absolut unterschreiben. Vor allem denke ich mir immer, man weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich eine 80 ist. Also alle Sensoren haben ja auch immer ein bisschen Abweichung, die Blutzuckermessgeräte auch. Und ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht mit 80 für irgendeine längere Fahrt ins Auto setzen, weil ich bedenke, es könnten halt auch 65 sein und ich merke es nur nicht.
Genau, ja.
Ja, nee, also da achte ich schon auch drauf. Wobei ich auch sagen muss, ich habe es mittlerweile ganz gut im Griff. Also bei mir war das mit der Hypoangst ganz schlimm, als ich noch keinen Glukosesensor getragen habe. Also eigentlich so die bisher meiste Zeit meines Diabeteslebens quasi. Da hatte ich auch, nachdem ich wirklich ein paar Mal so schlimme Hypos hatte, die natürlich auch immer zum ungünstigsten Zeitpunkt gekommen sind, habe ich wirklich darauf geachtet, dass mein Blutzucker immer eher hoch war. Und ich meine halt wirklich viel zu hoch. Also so, zu meinen Top-Zeiten habe ich so bei einem Wert von 160 schon zu essen angefangen, weil ich dachte, oh je, nicht, dass ich jetzt eine Hypo kriege. Also für mich waren halt Werte zwischen 200 und 300 vollkommen normal. Und ich habe das halt auch in keinster Weise gespürt. Wie war das bei dir? Hat sich das auch so geäußert?
Ja, also ich habe tatsächlich verschiedene Phasen durchlaufen. Aber ich kann das absolut verstehen, was du gerade erzählt hast. Bei mir fing das mit den heftigen Hypos damals in der Pubertät so mit 14 an, dass ich da öfter mal schwere Hypos hatte, also wirklich mit Krampfanfällen und Bewusstlosigkeit. Und natürlich war das beängstigend, aber es hat mich, ja, also ich habe halt angefangen, meine Blutzuckerwerte dann schon bewusst höher zu halten, damit mir das nicht passiert, weil die Situation danach teilweise sogar tagelang einfach unangenehm für mich war. Und habe das dann wieder in den Griff bekommen und bin dann vor ein paar Jahren nochmal umgekippt, nachdem ich das jahrelang nicht mehr hatte. Und da hat wirklich eine Situation ausgereicht, wo ich wieder umgekippt bin. Und danach hatte ich von heute auf morgen richtig Panik vor Unterzuckerung. Und das war auch der Moment, wo ich mich dann für einen Glukosesensor entschieden habe. Damals noch der Freestyle Libre 1. Es ist dann so ausgeartet, dass ich, wenn ich draußen unterwegs war, das Lesegerät von dem Freestyle Libre auch wirklich nicht aus der Hand genommen habe. Ich hatte es die ganze Zeit in der Hand und habe bestimmt so 30 Mal gescannt. Und das war schon teilweise so richtig wahnartig. Und die Situation ist dann irgendwann so ausgeartet, dass ich mich fast alleine gar nicht mehr rausgetraut habe, bis ich dann halt wirklich ein CGM-System hatte mit Alarm und was mir permanent den Wert angezeigt hat. Damit habe ich mich dann sicherer gefühlt und konnte das so wieder besiegen, dass es mich zumindest im Alltag nicht mehr einschränkt.
Ja, das kann ich aber alles, was du erzählst, wirklich so eins zu eins unterschreiben. Also ich meine, als ich noch kleiner war als Kind, wenn man halt eher dann seltener ohne die Eltern unterwegs war oder höchstens mal bei Freunden zu Hause oder so, da ging es noch. Also meinen Blutzucker habe ich schon immer viel gemessen, aber als man dann halt angefangen hat, mehr alleine unterwegs zu sein und so weiter, also ich wäre mit einem Wert von unter 200 nicht mal zur Haustür raus. Und ich habe dann auch irgendwann wirklich angefangen, meinen Blutzucker echt panisch oft zu messen, also so alle 30 Minuten habe ich schon gemessen tagsüber. Nachts vielleicht auch noch ein paar Mal öfter mit Wecker und so weiter. Einfach halt, um gar nicht erst eine Hypo zu bekommen. Weil mich hat das wirklich wahnsinnig gemacht, einfach nur diesen Wert zu sehen, aber halt nicht zu wissen, wohin die Reise geht quasi. Und ja, wie du gesagt hast, ich habe mich dann auch erst ein kleines bisschen sicherer gefühlt, als ich ebenfalls den Freestyle Libre 1 bekommen habe. Aber ich habe dann genau wie du einfach ständig diesen Wert gescannt. Also ich war immer noch genauso panisch, aber halt panisch ohne zerstochene Fingerkuppen. Und habe dann auch wirklich alle paar Minuten gescannt, um diesen Trendpfeil zu beobachten. Und nachdem der Libre 1 ja auch keine Alarme gegeben hat, war ich dann halt trotzdem immer zu hoch, ne?
Genau.
Aber ich konnte mich dann halt einigermaßen sicher fühlen, wenn ich gesehen habe, so, oh ja, ich bin schon seit 5 Stunden bei 220. Ist ja alles bestens. Also war es natürlich nicht, aber so war das in meinem Kopf halt. Und wie du gesagt hast, ich war dann auch erst dann beruhigter, als ich dann aufs Dexcom, aufs G5 damals, umgestiegen bin, der mir halt wirklich Alarme gegeben hat. Aber auch da ging es nicht von jetzt auf gleich. Wie war das bei dir? Hat sich das so schlagartig gebessert oder musstest du dich da auch erstmal dran gewöhnen?
Es hat ein bisschen gedauert. Ich hatte zu der Zeit aber tatsächlich auch gerade eine Psychotherapie, auch noch aus anderen Gründen. Habe diese Hypoangst, die sich dann aber da so extrem entwickelt hat, natürlich direkt mitgenommen in die Therapie. Und ich glaube, es war wirklich gut, dass ich das damals direkt angesprochen habe und mit jemandem drüber geredet habe und eben halt auch direkt mit einem CGM quasi, also ich habe halt direkt auch mit meiner Diabetologin darüber gesprochen, habe gesagt, ich möchte gerne ein anderes System mit Alarmen und habe dann auch damals die Minimed 640G ausprobiert, die ja diese Hypoabschaltung hatte und so. Also ich habe direkt gemerkt, diese Angst will ich nicht haben, ich muss dagegen irgendwas tun. Und habe mit allen möglichen Leuten direkt drüber gesprochen und habe versucht zu handeln. Und ich glaube, das war wirklich gut, weil diese extreme Angst, dass ich mich kaum aus der Haustür getraut habe alleine, die war so richtig aktiv vielleicht nur ein paar Wochen, höchstens ein paar Monate. Und ging dann relativ schnell wieder weg. Aber ich glaube, wenn man sich da erstmal so richtig reinrennt in diese Angst, umso schwieriger wird es auch, die wieder loszuwerden.
Ja, dann denkt man halt nicht mehr rational. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, so die Kohlenhydrate einzuschränken und so weiter, damit ich halt nicht aus Versehen zu viel spritzen kann. Ich weiß nicht, ob das bei dir dann auch irgendwann der Fall war.
Das nicht, aber ich habe schon von ganz, ganz vielen Leuten gehört, die das tatsächlich auch so machen, aus Angst vor Hypos.
Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, also bis heute, jetzt mal angenommen, ich gehe irgendwo mit Freunden essen und muss danach noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit dem Auto alleine zurückfahren, da würde ich mir jetzt nicht 12 BE reinziehen, für die ich dann auch eine riesen Menge spritzen müsste. Also das habe ich tatsächlich immer noch so ein bisschen.
Das finde ich sehr interessant. Ich glaube, bei mir hatte das dann noch so ein bisschen Auswirkungen auch auf meine Essstörung. Alleine die Tatsache, dass man ja bei einer Hypo essen muss und sich Kohlenhydrate und Zucker zuführen muss, das fand ich manchmal auch so beängstigend und abstoßend, diesen Gedanken. Besonders wenn ich in der Zeit war, wo ich super akribisch meine Kalorienzufuhr am Tag gezählt habe. Oh. Da habe ich mir immer extra einen Puffer gelassen von, weiß ich nicht, 100 bis 200 Kalorien tatsächlich, die nur für eventuelle Hypos so offen blieben.
Ja, ich habe da tatsächlich dann irgendwann halt nur noch Traubenzucker gegessen, weil der relativ wenig Kalorien hat und relativ viel hilft.
Das stimmt. Ich habe es mit Saft versucht, weil ich Traubenzucker so gar nicht sehen konnte. Aber gerade, was wir ja vorhin auch schon mal hatten, wenn man dann schon gegessen hat und irgendwie satt ist und man will gerade einfach nichts essen und dann musst du, das fand ich auch so furchtbar, dass ich deswegen auch versucht habe, Hypos zu vermeiden.
Ja, richtig. Aber wie bist du da wieder rausgekommen quasi? Also bei mir hat es sehr geholfen, wie gesagt, mit dem CGM mit Alarmfunktion. Aber auch da habe ich mich halt erstmal langsam rangetastet. Also ich hatte schon sinnvolle Warngrenzen. Also ich glaube, am Anfang stand die so auf 200 oder sowas. Und es hat bei mir ganz viel ausgemacht, dass wenn der Wert über 200 war, dass der dann einfach in Orange angezeigt wurde. Das hat mich so genervt. Das hat mir einfach so signalisiert, du hast gerade echt einen schlechten Wert, du solltest was tun.
Das stimmt, ja. Diese Visualisierung mit den Farben, die triggert einen schon. Also das muss ich auch sagen. Da ist so ein neutraler, grauer Wert definitiv sehr viel schöner, als wenn da irgendwas in Gelb oder Rot aufleuchtet. mir hat damals tatsächlich zuerst auch diese Hypoabscheidung von der Minimed-Pumpe geholfen, aber auch nur zu einem gewissen Grad, weil sie ja eben auch nicht wirklich zu 100% immer funktioniert hat. Was mir, glaube ich, am Ende noch sehr geholfen hat, außer natürlich, dass ich auch aktiv drüber gesprochen habe mit anderen Menschen, war die Follower-Funktion von dem Dexcom. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass ich jemanden freiwillig meine kompletten Blutzuckerwerte zur Verfügung stelle, auch noch in Echtzeit und so. Das hätte es früher bei mir niemals gegeben, bei meinen Eltern niemals. Aber da haben wir es ausprobiert und mein Freund bekommt die Werte und damit fühle ich mich tatsächlich sicherer. Einfach, dass man weiß, man hat noch so ein Backup, dass wenn man irgendwie mal unterwegs ist und auf den niedrigen Wert nicht reagiert, bekommt er die Alarme auch und kann dann halt einfach mal nachfragen, so hey, ist alles in Ordnung oder muss ich dich irgendwo abholen oder so.
Ja, richtig, das finde ich auch wirklich gut. Also ich nutze die Follower-Funktion auch mit meinem Freund. Also der hat auch Diabetes, wir followen uns quasi gegenseitig. Und wir haben das auch so ausgemacht, also wenn halt dieser 55-Alarm dann auch an den Follower übertragen wird, so wenn noch alles okay ist und man reagieren kann und passt schon alles, dann schreiben wir uns das auch kurz. Hm. Weil ich meine, man hat ja dann eh das Handy in der Nähe. Und wenn aber halt dann so für, keine Ahnung, 10 Minuten gar keine Reaktion kommt, dann rufen wir halt an, ob alles okay ist.
Ja.
Und das hilft schon sehr, finde ich. Und was mir auch persönlich am Anfang geholfen hat, war einfach, dass ich halt auch den Niedrigalarm für mich persönlich nicht so niedrig eingestellt habe. Also ich dachte mir halt, ich muss mich ja nicht erst bei 70 warnen lassen, ich kann mich auch schon bei 90 warnen lassen. Da muss ich ja noch nicht unbedingt was tun, aber ich weiß halt, wo die Reise hingeht.
Das stimmt. So habe ich tatsächlich auch angefangen. Also am Anfang war der sehr viel höher. Und je sicherer ich mich gefühlt habe und je besser diese ganze Geschichte wurde mit der Angst, habe ich den Alarm dann auch immer wieder ein bisschen weiter runtergesetzt.
Genau, so habe ich das auch gemacht. Ich habe aber auch den Niedrigalarm immer noch auf 80, dass ich einfach halt merke, wenn da irgendwie so ein Totalabsturz kommt. Also man muss dann ja, wenn man zum Beispiel daheim ist und so stabil bei 80 rumdümpelt, muss man ja nicht unbedingt was machen. Aber wenn ich halt unterwegs bin, dann weiß ich das einfach gern ein bisschen früher.
Absolut. Hast du auch, also ist oder war das bei dir auch so, dass du sehr viel mehr Angst vor einer Hypo in der Öffentlichkeit hattest, als wenn du jetzt zu Hause bist irgendwie?
Kommt drauf an. Also wenn ich irgendwie alleine zu Hause war, vor allem als ich allein gewohnt habe, da fand ich das jetzt nicht so super, daheim zu unterzuckern. Aber ansonsten in der Öffentlichkeit, ja. Also ich meine, die meisten Leute wissen halt nicht, was da mit einem los ist, ne? Und ich denke mir auch immer, wenn man einfach umkippen würde in der Öffentlichkeit, ich wäre mir nicht so sicher, ob da wirklich immer jemand kommt und hilft. Man kennt die Leute ja.
Das stimmt. Also meine absolute Horrorvorstellung ist auch auf jeden Fall in so einer Straßenbahn oder in einer Bahnsituation. Da finde ich das immer am allerschlimmsten, eine Hypo zu haben. Und tatsächlich, als ich das allererste Mal bewusstlos umgekippt bin und auch so einen Krampfanfall hatte, das war gerade im Urlaub auf Mallorca. Und andere Hotelgäste haben das mitbekommen und gesehen. Und es sah halt für die erstmal aus wie ein epileptischer Anfall. Und die haben direkt Krankenwagen oder Notarzt gerufen, haben dem aber direkt am Telefon gesagt, ich hätte einen epileptischen Anfall. Und oh je. Als der Arzt dann kam, kamen zum Glück auch gerade meine Eltern wieder zurück. Und konnten dem natürlich gleich sagen, nee, sie hat keine Epilepsie, sondern Diabetes und konnten die Sache gleich aufklären. Aber danach hatte ich auch erstmal so ein paar Jahre lang wirklich Angst davor, dass mir das nochmal passiert und mich irgendwer falsch behandelt. Wobei, ich glaube, diese Angst war sehr irrational, weil ich glaube, die messen in so einer Situation auch immer den Blutzucker, oder?
Ja, das definitiv. Also ich hatte die Angst immer beim Feiern früher, gerade als ich halt noch keinen Sensor und keine Pumpe und nichts hatte, was irgendwie auf den Diabetes hingewiesen hätte. Da dachte ich mir immer, wenn ich da halt irgendwo umfalle, dann denken die einfach nur, ich wäre halt saubesoffen und deswegen umgefallen und keiner hilft. Aber tatsächlich, also wenn jemand von den Sanitätern kommt, dann messen die ja wirklich zuerst den Blutzucker. Also da glaube ich wirklich, da kann einem dann quasi gar nichts Falsches passieren.
Du hast gerade aber noch was Gutes angesprochen, nämlich Feiern und Alkohol. Also gerade beim Thema Alkohol bin ich nach wie vor richtig schissrig. Wenn ich Alkohol trinke, dann achte ich wirklich auch heute noch darauf, dass mein Blutzucker nicht unter 200 oder unter 180 fällt. Weil da habe ich wirklich nach wie vor extreme Angst.
Also ich kriege tatsächlich gar nicht so krass diese Alkhypos. Also manchmal habe ich das nachts, aber definitiv nicht immer. Ich kann aber auch nicht sagen, warum. Also ich achte auch nicht mal immer drauf, es mit irgendwas besonders Fettigem zu essen zu kombinieren. Also schwierig. Wie gesagt, manchmal habe ich das, manchmal nicht. Aber worauf ich halt schon achte, dass ich dann halt jetzt nicht unbedingt Cocktails trinke, für die ich noch spritzen müsste oder sowas, weil das geht wirklich schnell schief, sondern halt eher Weißwein oder irgendwie sowas, wo halt keine Kohlenhydrate drin sind oder nur sehr wenig.
Absolut. Bei Cocktails wird es wirklich schwierig, da so einen Mittelweg zu finden.
Genau. Aber wir schweifen ab. Wir haben ja eine Podcast-Folge zum Thema Diabetes und Alkohol.
Das stimmt, ja.
Also wer sich da weitergehend informieren möchte, genau, dem sei diese Folge ans Herz gelegt. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir beide unsere Hypoangst doch ganz gut in den Griff bekommen, oder?
Auf jeden Fall. Aber also auch da muss ich nochmal sagen, dank der neuen Technik irgendwie so. Also
das auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob es so schnell und gut gegangen wäre, wenn es keine CGM-Systeme geben würde.
Bei mir wahrscheinlich auch nicht. Aber den Tipp würde ich auch wirklich jedem, der das gleiche Problem hat, mitgeben, dass man sich wirklich für ein System mit Alarmen einsetzt und halt wirklich langsam rangeht. Also man muss den Niedrigalarm nicht auf 60 stellen. Der kann auch bei 90 sein oder bei 100. Und einfach langsam rantasten, wie man sich damit wohlfühlt.
Absolut. Und auch vielleicht noch mal für manche vielleicht auch ganz schön das Thema Austausch. Also ich glaube, gerade das Thema Hypoangst ist wirklich mehr verbreitet, als man manchmal so glaubt. Und ich glaube, auch hier in der Blood Sugar Lounge gibt es schon ein paar Artikel dazu oder auch in den anderen Social-Media-Gruppen bei Instagram und Facebook ist das definitiv ein Thema, was immer mal wieder diskutiert wird. Und mir fällt tatsächlich noch eine Sache dazu ein. Ich glaube, nicht nur wir Menschen mit Diabetes haben diese Hypoangst, sondern teilweise ja auch die Angehörigen.
Oh ja, das auf jeden Fall.
Also meine Mama war immer total panisch, wenn ich eine Unterzuckerung hatte. Die rennt auch heute noch wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend, wenn ich zu niedrig bin.
Oh ja, meine auch.
Kraft zu holen und man sich wieder wie so ein Kind.
Und ich glaube, das überträgt sich.
Ja, absolut.
Ja, also auch hier an die Angehörigen, falls sie mithören. Wenn nicht, kann man es ja weitergeben. Also man kann da auch normal reagieren, nicht in Panik verfallen. Wir kriegen das schon hin, meistens.
Genau, und Ruhe bewahren ist immer gut für beide Seiten.
Genau, richtig. Ja, da haben wir doch wieder eine Folge mit vielen weisen Worten hier produziert. Wir hoffen, euch hat's geholfen und euch hat die Folge Spaß gemacht. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt, wie man mit Hypos gut umgehen kann, dann bitte immer in die Kommentare oder uns über die gängigen Kanäle kontaktieren.
Genau, auf der Seite der Blood Sugar Lounge findet ihr auch alle weiteren Folgen mit vielen verschiedenen Themen. Und ich sag's einfach an dieser Stelle nochmal, unser Sponsor auch für diesen Podcast, damit wir ihn überhaupt machen können, ist auch der Kirchheim Verlag, von dem ja auch die Blood Sugar Lounge ist. Und auch im Diabetes-Journal gibt es da immer interessante Artikel zu den ganzen Themen.
Genau. Solltet ihr mal reinschauen. Sehr schön. Dann sage ich mal danke, Lisa, für deine Zeit.
Ja, ich danke zurück.
Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.